Kommunikation mit der geistigen Welt. Ist das eigentlich gefährlich?
Nein. Man hört immer wieder ja, aber nein. Also ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre und ich habe noch nie etwas Böses aus der geistigen Welt wahrgenommen. Es ist auch wirklich so, dass die geistige Welt ist hohes Bewusstsein.
In dieser Episode spreche ich mit dem Schweizer Medium Tom Frey. Der Totenpfad. Ein Weg, auf dem im rheinland-pfälzischen Bernkastel-Kues die Verstorbenen zu Grabe getragen wurden. Auf diesem Pfad ereignen sich merkwürdige Dinge. Eine weiße Frau erscheint immer wieder auf diesem letzten Pfad. Eine Erklärung dafür gibt es nicht. Hallo, ich bin Alex John und das sind meine unglaublichen Geschichten diesmal.
Die Welt des Unfassbaren. Außergewöhnliche Phänomene. Dinge, die so unglaublich sind, dass sie unerklärlich erscheinen. Hier sind die unglaublichen Geschichten.
Ein kleiner Pfad, der zu einem kleinen Friedhof führt. Auf diesem Pfad wurden früher die Särge der Verstorbenen zum Friedhof getragen. Den Pfad gibt es heute noch. Auf diesem Pfad, so sagen die alten Leute, hat sich immer wieder ein Ereignis zugetragen, das vielen heute noch in den Knochen steckt. Eine weiße Frau hat sich dort gezeigt. Der Wirt einer angrenzenden Gaststätte will sich damals einen Spaß erlauben, aus dem tatsächlich ernst wird. Eine Originalaufnahme der unglaublichen Geschichten von Rainer Holbe.
Und jetzt unsere erste unglaubliche Geschichte.
Bernkastel-Kues an der Mosel ist ein Ort für fröhliche Menschen. Im Sommer, wenn die vielen Fremden kommen, herrscht Jahrmarktstimmung. Im Herbst zieht der Nebel vom Fluss herauf und Melancholie legt sich über das Land. Ich bin Berliner, war aber jahrelang dort Pächter der Eisernen Weinkarte, einem Lokal mit gutem Ruf. Außerdem besaß ich eine Wanderhütte ganz oben am Waldrand. Dort hatte sich einst ein ganzes Dorf befunden, dessen Bewohner an der Pest starben und dessen Häuser langsam verfielen. Der Pfad hinter dem einsamen Häuschen, auf dem man früher die Särge mit den Verstorbenen zum Friedhof trug, heißt Totenpfad. Ältere Einwohner berichten noch heute gern und häufig von einer Erscheinung, die sich nachts dort als weiße Frau zeigt, um Unglück für die Umgebung anzukündigen. Selbst der größte Spötter kann im Gehölz der rechten Seite des Pfades merkwürdige Laute vernehmen, die nach einer Weile in eine Art Summen übergehen, um dann ganz zu verstummen. Ein Phänomen, das auch an sonnenhellen Tagen bisweilen auftritt. An dieser Stelle soll sich bis 1640 der Friedhof befunden haben. Lästerer haben mir schon unterstellt, ich hätte dort Lautsprecher aufgestellt, um diese Geräusche zu erzeugen. Warum sollte ich einen solchen Aufwand treiben? Kurz vor Ostern diskutierten wir im Schankraum wieder einmal das Für und Wider solcher Spukgeschichten. Immerhin erklärte uns ein Stuttgarter Psychologe, der unter meinen Gästen war, dass es Leute mit besonderer Wahrnehmungsfähigkeit gebe. Außerdem hätten Orte, an denen sich Schreckliches ereignet habe, eine ganz besondere Ausstrahlungskraft. Jeder erzählte so seine Erlebnisse aus dem außersinnlichen Lebensbereich. Da kam mir die Idee. Warum sollte ich dem Spuk auf dem Totenpfad nicht ein wenig nachhelfen? Unbemerkt von den Anwesenden verabredete ich mich mit meinem Freund Jupp. Ich gab ihm ein frisches, zusammengefaltetes Bettlaken und bat ihn, doch als weiße Frau dort oben aufzutauchen. Ich würde die Gäste langsam den Pfad hinaufführen. Jupp schnappte sich das Tuch und verschwand. Langsam griff ich wieder in die Unterhaltung ein und schlug vor, doch einmal eine nächtliche Wanderung hinauf zum alten Friedhof zu machen. Vielleicht würde uns auf dem Totenpfad ein Spuk überraschen. Ein paar Gäste reagierten laut und zustimmend. Vier der Frauen und Männer aber wollten um nichts in der Welt so einen nächtlichen Ausflug machen. Sie blieben mit der Serviererin im Lokal. Aufbruchstimmung. Alles drängte zur Tür. Ich ging voran. So laut die kleine Gesellschaft auch gewesen war, es wurde leiser und leiser, je näher wir dem Totenpfad kamen. Aneinander gedrängt schoben wir uns durch die Dunkelheit. Auf halber Höhe Nebelfetzen, dazu ein halber Mond, der durch die Wolken glänzte. Schon am Tage hatte der Pfad durch den dichten Bewuchs an seinen Rändern etwas Unheimliches. In der Nacht sahen wir in jeder Pflanze, jeder Hecke und in jedem Baum eine furchterregende Gestalt. Inzwischen sprach niemand mehr ein Wort. Plötzlich, aus dem Dickicht kamen kaum zu beschreibende, pfeifende, fast wehmütige Töne. Später schien es, als ob jemand weinte. Das Geräusch wurde allmählich leiser und verstummte dann ganz. Wir klammerten uns aneinander. Jeder suchte beim anderen Halt. Mir kam die Geschichte merkwürdig vor. Ein Klagen und Weinen hatte ich bei Jupp doch gar nicht bestellt. Er sollte als Bettlaken schwingendes Gespenst auftauchen. Unter einem Vorwand verließ ich die Gesellschaft, bat aber meine Gäste bis zu meiner Rückkehr zu warten. Im Gastraum traf ich Jupp. »Mensch Junge, wo bleibt dein Auftritt?« rief ich ärgerlich. »Hast du schon mal einen Geist mit einem Hund gesehen?« fragte er zurück. Er erklärte, dass es ihm nicht gelungen sei, seinen Jagdhund abzuschütteln, der ihm gefolgt war. Also brachten wir das Tier in mein Zimmer, damit die weiße Frau in Ruhe spuken konnte. Schnell marschierte ich zur zurückgebliebenen Gesellschaft, die noch immer am Topenpfad auf mich wartete. »Ich habe nur eben die Steaks vom Grill genommen«, erklärte ich meinen Gästen. »Habt ihr das Gespenst inzwischen gesehen?« Meine Frage verhallte in der Nacht. Niemand antwortete. Scheinbar war ich der Einzige, der die Sache lustig nahm. Wir stapften den Weg bergauf bis zu einer kleinen Quelle. Da, ein Geräusch. Es war eher ein Knistern, so als ob das Holz verbrennt. Aber dann doch wieder etwas höher im Ton. Dann sahen wir einen seltsamen weißen Fleck, der aus der Erde zu wachsen schien. Durch den Nebel wirkte die Erscheinung besonders eindrucksvoll, so als schwebe sie von der Quelle auf uns zu. Irre, dachte ich. Für die Nummer hat Jupp die beste Flasche Mosel verdient. Unklar war mir nur, mit welchem Trick er das schaffte. Der weiße Fleck schien zu flattern, um danach völlig irreal über den Boden zu gleiten. Nahm die weiße Frau immer neue Formen an oder täuschte der Nebel? Die Konturen der Erscheinung wurden immer schwächer. Es sah so aus, als würde sie langsam in der Erde versinken. Bevor die weiße Erscheinung ganz unsichtbar wurde, leuchtete sie noch einmal besonders intensiv auf. »Tolle Leistung, Jupp«, murmelte ich vor mich hin. Wie von einem Bann gelöst, strömte die Gesellschaft ins Lokal. Laut und ziemlich aufgeregt wurde das Ereignis diskutiert. Mein Freund Jupp lehnte seelenruhig an der Theke. »Mensch, du bist aber schnell zurück«, staunte ich. »Wieso zurück? Ich war überhaupt nicht weg«, klärte er mich auf. Als ich nämlich abmarschieren wollte, hatte sich der Hund oben im Zimmer auf die Klinke gestellt und so lange an der Tür gekratzt, bis die Leute hier ihn rausgelassen haben. Da wurde halt nichts aus meinem Auftritt als Geist. Ich war total verwirrt und erzählte der ganzen Gesellschaft von meinem Plan, Jupp als weiße Frau auftauchen zu lassen. Aber die zurückgebliebenen Gäste und auch die Serviererin schworen eisenhart, dass Jupp das Lokal wegen des Hundes nicht verlassen hatte. Außerdem war das Bettlaken noch sauber und akkurat gefaltet. Die Nacht in der eisernen Weinkarte wurde damals sehr lang. Später erfuhr ich von Einwohnern noch andere seltsame Geschichten über den Totenpfad und die weiße Frau. Vor gar nicht so langer Zeit hat ein junger Jagdpächter die Erscheinung ebenfalls gesehen. Er verlor die Nerven und schoss aus seiner Flinte mehrmals in die Dunkelheit. Am nächsten Tag schwollen ihm aus unerklärlichen Gründen die Beine an. Ein Arzt ordnete seine Überführung in das Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz an. Auf dem Weg dorthin ist er im Sanitätshubschrauber gestorben.
Erstaunlich. War die weiße Frau ein Geist? War es eine Verstorbene, die seinerzeit selbst über den Totenpfad zum Friedhof getragen wurde? Ging dabei was schief? Warum war sie wieder da? Da können vielleicht Menschen Auskunft geben, die sagen, dass sie Kontakt in die geistige Welt haben. Tom Frey aus der Schweiz zum Beispiel. Tom sagt von sich selbst, er ist ein Medium. Er kann mit der geistigen Welt kommunizieren. Er hat also Kontakt zu Geistern. Tom, ich habe meiner Tochter, als sie noch klein war, immer gesagt, Geister gibt es nicht. Habe ich ihr da Quatsch erzählt?
Ja, eigentlich schon. Und vor allem ist es ja so, dass bei Kindern oft Geister wahrnehmen und viele Kinder ja auch aus diesem Grund dann zu den Eltern kommen, aus einer Angst oder halt einfach aus einer Unbefangenheit, weil sie nicht damit umgehen können. Und dann sagen die Kinder, nein, das gibt es nicht. Was ja eigentlich für das Kind dann wieder mehr Angst auslöst, was erlebe ich dann und so. Und darum ist es wichtig, dass man da mit Kindern spricht, dass man, was nimmst du wahr, was wenn sie von Personen erzählen, wie sehen die aus? Oft, oft erkennt man dann auch jemand aus der Familie von früher, die vielleicht sogar die Tochter gar nicht gekannt hat, zum Beispiel einen Urgroßvater oder sowas. Das gibt es immer wieder. Und darum die Kinder auch immer wahrnehmen und nicht einfach, damit man seine Ruhe hat, ihnen sagen, dass es das nicht gibt.
Wie kommt das, dass Kinder da bessere Antennen haben, offenbar?
Das ist halt, wie soll ich sagen, die Gesellschaft hat da noch nicht die Finger im Spiel. Also wenn wir auf die Welt kommen, haben wir alle von uns ausgeprägte helle Sinne. Die brauchen wir, die leben wir auch alle immer noch, auch im Erwachsenenalter, weil jeder von uns hat sein Bauchgefühl. Und das Bauchgefühl ist unsere Intuition und die funktioniert nur über die hellen Sinne. Das heißt, jeder von uns hat schon erlebt, dass er irgendwo hingegangen ist und merkt, hier ist es mir nicht wohl. Und eigentlich bedeutet das, dreh dich um und geh wieder. Das ist unsere Intuition, die das zeigt. Und viele Leute hören da einfach nicht drauf. Und bei den Kindern ist es so, dass die noch völlig ausgeprägt ist, weil das fängt dann erst so Kindergarten. Heute kann man wirklich sagen, Kindergarten, früher hat man Schulzeit gesagt, fängt es dann an, dass es heißt, hey, nein, hör auf. Das gibt es nicht. Der Schulpsychologe wird hinzugezogen. Es werden Medikamente gegeben, einfach um das zu unterdrücken, was der größte Fehler ist. Denn unsere Intuition ist eigentlich unser bester Kompass. Würden wir immer nach dem gehen, hätten wir ein, ich sage jetzt mal, erfolgreiches Leben oder unsere Geburtsrechte würden dann durchkommen.
Apropos gehen, du gehst auf Geisterjagd. Was genau machst du da? Also die Leute, genau. Das schon mal vorab, die Leute können sich mit dir in Kontakt, können mit dir in Kontakt treten und ihre Geschichte erzählen und dann gehst du dorthin nach Hause und dann kommt was. Was passiert dann?
Genau. Also es ist noch ganz wichtig zu verstehen, dass ich nicht nur Geisterjäger bin, ich bin auch ein Medium und wissenschaftlicher Begleiter. Und es geht darum, dass viele Menschen erleben Sachen, die ihnen Angst machen, die sie sich nicht erklären können. Und dann kommen wir. Und wichtig ist es, dass ich, wenn ich komme, und ich komme oft mit Kollegen oder so, dass wir nicht jagen. Wir gehen sehr respektvoll mit der geistigen Welt um. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben den Namen einfach gewählt, weil jeder sofort mit dem etwas in Verbindung bringen kann. Dann schaut man, was ist das Problem? Oft sind es ja nicht nur die geistige Welt, oft sind es rational erklärbare Sachen. Es kann auch der Mensch selber sein. Das ist ganz wichtig, dass man das auch im Hinterkopf hat. Es können psychische Probleme sein und so weiter. Also es ist nicht immer nur die geistige Welt.
Ich habe ein Video von dir gesehen, da gehst du zu einer Dame. Und noch bevor es eigentlich um ihren Mann geht, hast du den schon gespürt? Kann man das so erklären?
Ja, das ist dann eben das mediale Arbeiten. Das ist, weil ich als Medium tätig bin. Es war sehr schnell, dass wir, als wir da waren, er sich eigentlich uns gezeigt hat. Wir sagen das so gezeigt. Also wir haben ihn mit unseren hellen Sinnen wahrnehmen dürfen. In diesem Moment sagten wir aber noch nichts, weil es ging ja noch um andere Sachen, die wahrgenommen wurden von dieser Frau. Und so gehen wir auch vor. Also es ist nicht, wenn ich jetzt irgendwo reinkomme und ich sehe jetzt, dass da eine ältere Dame oder ein älterer Herr oder wer auch immer dasteht, also der Verstorbene, dass ich den sofort erwähne. Weil ich habe einen Auftrag, ich sage jetzt einfach mal, was der Auftrag, oder nehmen wir jetzt gerade das Beispiel, der Auftrag da war, die Kellertüren gehen selber zu und man hört irgendwelche Sachen und. Dann ist das mein Auftrag. Also das ist das, was diese Dame Angst gemacht hat. Und jetzt komme ich da rein, ich sehe diesen Herrn oder nehme ihn wahr. Dann ist für mich aber noch nicht klar, ist er verantwortlich für das? Also mache ich zuerst die Untersuchung. Ich schaue, kann ich es anders erklären? Gibt es irgendwelche Phänomene, die das erklären können, ohne dass es jetzt dieser geistige Welt, also diese Energie, das ist Herrn, er verantwortlich ist. Und wenn ich dann merke, okay, er hat damit zu tun, dann nehme ich ihn ins Spiel. Für den Keller hatte er ja nichts damit zu tun. Da wurde er auch außen vorgelassen. Und erst als es dann darum ging, das Phänomen, dass sie in der Wohnung erlebt, dass sie da Berührungen erlebt, dass sie Schritte hört und so weiter, das war dann auch er. Und dann haben wir ihn ins Spiel gebracht.
Kann dieser Kontakt in die geistige Welt denn eigentlich gefährlich sein?
Nein. Man hört immer wieder ja, aber nein. Also ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre und ich habe noch nie etwas Böses aus der geistigen Welt wahrgenommen. Es ist auch wirklich so, dass die geistige Welt ist hohes Bewusstsein. Und wenn man das Ganze mal versteht, dann weiß man, dass in hohem Bewusstsein auch nicht Böses sein kann. Es ist ein Unterschied vom materiellen Sein, was wir hier auf dem irdischen leben, und dem geistigen Sein. Wir leben eine Polarität, das ist durch diesen Materialismus, das ist in der geistigen Welt nicht. Diese Polarität besteht da gar nicht. Das heißt, es gibt nicht gut und böse, hell und dunkel und so weiter. Wir als Menschen brauchen diese Klassifizierung. Und wenn wir eine Klassifizierung in der geistigen Welt brauchen, dann ist das niedere Energie und hohe Energie, aber das hat nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern damit, wie ist das Level des Verstorbenen im Moment, wo er in die geistige Welt tritt, und wo ist er im Heute, jetzt, wenn ich mit ihm in Kontakt gehe, in welchem Level ist er. Und dann spricht man von hoher oder niederer Energie. Und Spukphänomene ist oft von, also wenn man klopfen und das Gefühl hat, man wird beobachtet, das ist niedere Energie. Die spürt man dann auch so. Und weil der Mensch damit nicht umgehen kann, macht es Angst, und Angst gleich böse.
Okay.
Weil wir können auch gute Energie, also die hohe Energie wahrnehmen, aber die führen wir nicht der geistigen Welt zu, weil dann fühlt man sich so, ha, geht's mir heute gut oder so? Und dann sagt man sich, ja, heute habe ich einen guten Tag. Da würde man nie sagen, oh, jetzt habe ich Besuch von einer hohen Energie. Aber wenn es einem nicht gut geht, dann ist das immer die geistige Welt.
Also Poltergeister, können wir einen Haken dran machen?
Der Poltergeist ist ein Phänomen nicht aus der geistigen Welt, sondern aus dem irdischen. Es wird vom Menschen ausgelöst. Und hier ist einfach das Problem, das Wort Poltergeist wird so oft einfach verwendet, sobald es klopft, sobald es rumpelt, Gegenstände sich bewegen oder sonst was, wird das als Poltergeist bezeichnet, und das ist ein Fehler. Denn egal, ob es jetzt geklopft hat, ob ein Gegenstand sich bewegt, ob ich Schritte höre, es geht nur darum, dass es eine Kommunikationsart ist. Es hat nichts damit zu tun, uns Angst zu machen, sondern die Wissenheit aus der geistigen Welt möchte sich mit uns mitteilen, und weil sie ja nicht vor uns hinstehen und sagen, hey, ich möchte jetzt nicht, dass du hier bei mir im Haus wohnst, zum Beispiel, weil er sein Haus gebaut hat, weil er vielleicht noch viele Seelenanteile in sich trägt, weil er noch nicht sehr weit ist in der geistigen Welt und dieser Egoismus noch in den Seelenanteilen ist, kann es sein, dass er das nicht möchte, dass du in seinem Haus lebst. Aber weil er nicht vor dich hinstehen kann und sagen, so raus hier, macht es halt auf eine andere Art. Das heißt, er klopft, Gegenstände, Türen, wo sich bewegen und so weiter. Aber das ist nichts anderes als eine Art der Kommunikation. Ich möchte nicht, dass du hier bist. Aber die Menschen machen immer sofort da draus, hey, Hilfe, Mord, Totschlag, Angst. Und eben das Poltergeist-Phänomen. Und das ist nicht geistige Welt, sonst das Poltergeist-Phänomen wird oft von pubertierenden jungen Menschen ausgelöst, die eine Wut oder sonst was, extreme Energie in sich tragen und die auf einmal loslassen. Und das ist dann, wenn man das einmal erlebt hat, dann steht man da und du spürst wie eine Druckwelle, sag ich mal. Und das kann sehr heftig sein, bis das Scheiben aus Fenster raus jagt oder so, Gegenstände durch die Gegend fliegen. Und das ist vom Mensch erzeugt und nicht aus der geistigen Welt.
Hat man einen Vorteil davon, mit der geistigen Welt zu kommunizieren? Oder kann man einen Vorteil damit haben?
Ja, die geistige Welt möchte, wie schon gesagt, es gibt keine bösen Geister, also die geistige Welt möchte nichts Böses, sie will sich mitteilen, sie möchte uns auch helfen. Und ich bekomme immer wieder mal Impulse, die mir eigentlich helfen. Ich muss sie einfach, und das ist das Schwierige, wenn man damit hier arbeitet, es halt einfach zu erkennen, hey, jetzt ist das ein Impuls aus der geistigen Welt, der mir etwas sagen möchte. Das kann sein, passiert mir immer wieder mal, dass ich weggehe und dann bekomme ich einen Impuls, wo es heißt, hey, du hast das und das vergessen. Und jetzt sagt mir mein Kopf, und jetzt bin ich schon im Verstand, sobald mein Kopf spricht, sagt mein Kopf, ja, aber das ist gar nicht so wichtig, brauche ich jetzt für meinen Termin nicht. Und ich bin halt so, wenn ich so einen Impuls bekomme, und das kann mein Geist für gewesen sein, es kann auch meine Intuition gewesen sein, die mir sagt, hey, hol das, dann mache ich das. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht hole, dann kann es sein, dass ich von der Zeit nicht richtig bin und vielleicht in einen Unfall verwickelt werde oder irgendwas anderes passiert. Also wenn ich solche Impulse bekomme, dann mache ich das, was der Impuls mir sagt, weil der schützt mich. Es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber es ist halt wirklich so.
Ja. Zwei Sachen habe ich noch. Ja. Es wird auch im Rahmen dieses Podcasts mit Sicherheit Menschen geben, die sagen, alles Quatsch. Wie gehst du mit Kritik um?
Ja, gut. Das ist doch gut. Also es ist doch okay, dass jeder glauben darf, was er möchte. Und wenn jemand findet, dass das alles Quatsch ist, weil er vielleicht ja auch nie Erfahrung damit hatte, oder was meine Erfahrung zeigt, oft sind das auch Menschen, die als Kind etwas damit oder als Kind Erfahrungen sammeln durften, Angst hatten, alleine gelassen wurden und es dann eigentlich wie als Schutz auf die Seite schiebten und sagten, alles Humbug, möchte ich nichts damit zu tun haben und das immer noch im Erwachsenenalter auch so leben. Aber es ist okay. Also es ist nicht meine Aufgabe. Ich bin für Menschen da, die Hilfe brauchen, Menschen, die meine Hilfe wollen. Meine Aufgabe ist es nicht, Menschen zu überzeugen, was sie glauben sollen. Und wenn jemand findet, er möchte daran nicht glauben, dann ist das ein gutes Recht, das ist der freie Wille von uns Menschen. Das ist uns das höchste Recht, das wir haben. Und das akzeptiere ich natürlich.
Und es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, das kann mir sehr, sehr hilfreich sein. Und jetzt kommst du ins Spiel, denn du bist mein wissenschaftlicher Begleiter in diesem Podcast und auch für unsere Hörer da. Wenn also jemand eine unglaubliche Geschichte erlebt hat, dann kann er sich mit mir in Verbindung setzen, podcast@unglaubliche-geschichten.com, und dann schauen wir mal mit dir zusammen, ob wir dann uns drei quasi, also den Hörer, du und ich, uns zusammenschalten, geht ja heute sehr problemlos übers Internet, und dann sprechen wir über diesen Fall. Das heißt, du bist ab sofort, nicht in jeder Folge, aber gelegentlich eben mit dabei und die Leute können dir Fragen stellen.
Genau, da freue ich mich auch, dass ich hoffentlich so gewissen Menschen Impuls geben darf, der ihnen dann auch auf ihrem Weg weiterhilft.
Vielen Dank, Tom Frei, für das wirklich sehr ausführliche Gespräch. Weitere Informationen über ihn finden Sie übrigens auch bei YouTube. Einfach mal den Namen Tom Frei eingeben, da werden Sie fündig. Ist es eigentlich schön zu sterben? Blöde Frage eigentlich, aber es gibt Menschen, die diese Nahtoderfahrung schon gemacht haben und anschließend sagen, ach, war eigentlich gar nicht so verkehrt.
Hier kommt unsere zweite unglaubliche Geschichte.
Henry Jäger, eine andere Welt. Eigentlich wollte ich nie darüber schreiben, denn es ist fast nicht darzustellen. Als Phänomen hat es mich jedoch fasziniert in all den Jahren, die seither verflossen sind. Ich war einmal tot. Das war im Jahr 1976, im Januar, als ich von einem Aneurysma im Gehirn getroffen wurde. Getroffen ist der richtige Ausdruck, denn es hat mich niedergestreckt wie der Schlag mit einem Hammer. Meine Frau fand mich an einem Mittag in der eigenartigen Haltung, die Pfötchenstellung genannt wird. Ohne Bewusstsein, unansprechbar und nur ein Organismus, dessen Herz gerade noch schlug. Die meisten Menschen sterben daran. Meine Chancen standen 1:1000. Aber das wusste meine Frau nicht, als sie Ärzte anrief, die mit uns bekannt waren. Jedenfalls hat sie mir mit ihren Bemühungen dennoch das Leben gerettet, denn alle Mediziner, die sie befragte, sagten übereinstimmend, sofort ins Hospital. Ich wurde während des Transports die vielen Stiegen vom Haus zur Straße hinauf einmal kurz wach, als die vier Männer, sie brauchten vier Mann für diesen steilen Weg, mit der Trage ins Straucheln kamen. Ich hatte nichts von den vorausgegangenen Vorbereitungen bemerkt und war für den Bruchteil einer Sekunde höchst überrascht, mich auf diesem ungewöhnlichen Weg zu finden. Zu weiteren Überlegungen war ich nicht fähig. Ich wurde in das Krankenhaus St. Agnes in Locarno gebracht. Davon weiß ich nichts mehr. Dort wurde gewartet, bis die Blutung im Gehirn abgeklungen war. Eine Röntgenuntersuchung ergab Aneurysma. Eine ausgebuchtete Arterie war geplatzt. Die einzig mögliche Rettung, sofortige Operation. Es gab da eine lange Fahrt mit einem Spezialwagen ins Zürcher Kantonalkrankenhaus. Auch davon weiß ich nur noch Schemenhaftes. Es war mir jedoch klar, dass ich in einem Krankenwagen lag und zu einem bestimmten Platz transportiert wurde. Seltsam war meine innere Übereinstimmung mit allem, was mir geschah. Ich fürchtete nichts, hatte aber die unbestimmte Ahnung, dass ich in höchster Gefahr schwebte. Was war mit mir geschehen? Und dann gab es eine Phase der Krankheit, in der ich das genaue Gefühl hatte, ich hätte mich aus mir entfernt. Und irgendwo war auch die Gewissheit, jetzt wirst du sterben. Ich erkannte es mit einer Gelassenheit, die mich heute noch verblüfft. Ich kam zu einem gewaltigen Felsen, mehr ein Tor, hinter dem ich einen hellen Schein erkennen konnte. Das Gelände erschien mir vertraut. Ich sah nur freundliche Farben. Dann hörte ich eine Musik, wie ich sie niemals zuvor gehört hatte. Es waren Tonabläufe, große Harmonie und Schönheit. Eine Musik der Stille, die von niemandem gespielt oder gemacht wurde, sondern die aus sich selber zu wachsen schien. Ein tiefer Frieden breitete sich in mir aus. Eine Sicherheit, angekommen zu sein. Einer unvorstellbaren inneren und äußeren Harmonie gegenüberzustehen. Tatsächlich hatte ich ständig das Gefühl zu stehen oder langsam zu gehen auf einem mir vorgeschriebenen Weg. Wenn ich alles zusammenfasse, was ich sah und hörte und fühlte, dann kann ich es nur als ein nie gekanntes Glücksgefühl beschreiben. Die Landschaft sah aus wie in gewissen Gegenden Griechenlands. Sanfte Hügel, glasklare blaue Seen und freundliche Bäume. Es war unbeschreiblich und ich kann nur mit dürren Worten versuchen, alles einzufangen und sichtbar zu machen. Eines wusste ich genau. Ich hatte meine Welt verlassen und war in einer anderen, besseren Welt angekommen, nach der ich mich gesehnt hatte, seit ich denken und fühlen kann. Tage später, nach einer geglückten Operation, die ein meisterhafter Neurochirurg an mir vorgenommen hatte, erfuhr ich, dass ich so gut wie tot gewesen war. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich in einer anderen Welt befunden habe, aus der ich wieder zurückgekehrt bin. Ob diese Rückkehr aber ein für mich so großes Glück war, wage ich zu bezweifeln, nach dem, was ich dort kennengelernt hatte. Kommen wir zum Schluss noch zu einer Originalaufnahme aus den 80er Jahren von Radio Luxemburg. Rainer Holbe und seine Rätsel dieser Welt. Diesmal geht's um Tonbandstimmen.
Rätsel dieser Welt mit Rainer Holbe.
Das wohl größte Rätsel dieser Welt ist das Geheimnis um unsere Existenz. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Was war vor unserem Leben und was wird danach sein? Seit es Menschen gibt auf unseren Planeten, wird es diese Fragen geben. Sie wurden in den Höhlen der Steinzeit gestellt und in den Palästen der Reichen. Immer wieder wurde versucht, dem Tod seinen Stachel zu nehmen, die Wand zu durchdringen, die Jenseits und Diesseits voneinander verschließen. Dieser Tage trafen sich in Darmstadt Menschen, die sagen, dass es eine Kommunikation mit Verstorbenen gibt, eine sogenannte Transkommunikation. Hören Sie nun eine Stimme aus dieser anderen Welt, freilich nicht so technisch perfekt, wie Sie es sonst im Radio gewöhnt sind. Sie lautet Leben über Tonbandkontakt. Und damit Sie es besser verstehen, wiederholen wir diese Stimme dreimal. So unglaublich es auch klingen mag, diese Stimme kommt nicht aus unserer Existenzebene. Sie ist paranormal. Der Mainzer Physikprofessor Dr. Ernst Zenkowski beschäftigt sich seit Jahren mit dieser technisch unterstützten Transkommunikation.
Wenn wir das Wort Trans übersetzen mit Jenseits, und Kommunikation ist ja bekannt, ist also der Austausch von Informationen, dann ist Transinformation der Austausch von Informationen zwischen den Bewohnern des sogenannten Diesseits und den Bewohnern des sogenannten Jenseits.
Der französische Pater François Brün hat in seinem Land diese Jenseitsstimmen erforscht und ein vielbeachtetes Buch darüber geschrieben. Wie verhält sich die katholische Kirche zu diesen Stimmen aus dem Jenseits?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, dass sehr oft einfache Priester, die nie davon etwas gehört haben, eine starke Reaktion gegen systematisch haben, aus verschiedenen Gründen. Die machen viele Zitate von dem alten Bund, also du wirst nie die Toten erwecken, keine Verbindung haben mit solchen Leuten, so weiter. Und die vergessen, dass es auch in dem alten Bund geschrieben steht, du wirst kein Bild machen. Und trotzdem gibt es eine christliche Kunst mit Meisterwerke. Also die Lage ist ganz anders, gemäß den Ländern und gemäß dem Niveau. Sie wissen schon, dass in Rom selbst diese Erforschungen gut beobachtet werden von dem Pater Andreas Resch, den kennen Sie natürlich.
Vielleicht gehört es zu den großen Errungenschaften des ausgehenden 20. Jahrhunderts, dass das größte Rätsel der Welt mit der elektronisch gestützten Transkommunikation endgültig gelöst wird und dass wir bald den unumstößlichen Beweis erhalten, dass das Leben mit dem Tode nicht zu Ende ist.
Rätsel dieser Welt mit Rainer Holbe.
Und das war sie schon fast, die zweite Episode der unglaublichen Geschichten.
Nächste Woche.
In der nächsten Woche gibt's ein Hörspiel, das Westerwälder Tischchen. Ein Tisch, der sich wie von Geisterhand bewegt. Und unsere Hauptdarsteller hoffen, einen Kontakt zu einem Geist herzustellen.
Ach Quatsch, das ist doch nur Aberglaube. Wenn die Geister sich melden, dann kommen sie, wann sie wollen.
So, kommt hier in die Küche. Es ist schon alles vorbereitet. Das Westerwälder Tischchen steht auf dem Küchentisch. Die Tapetenrolle ist auch da, auf dem unser Kontaktgeist hoffentlich fleißig schreiben wird. Und die Kerze. Anne, zündst du mal an, ja? So, setzt euch. Ich mach das große Licht inzwischen aus.
Das und mehr also in der nächsten Ausgabe der unglaublichen Geschichten. Haben Sie auch schon mal eine unglaubliche Geschichte erlebt? Etwas, das Ihnen so unerklärlich erschien, dass Sie es gar nicht fassen konnten? Schreiben Sie mir Ihre unglaubliche Geschichte. podcast@unglaubliche-geschichten.com. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung und einen Kommentar, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat. Ich bin Alex John. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie offen für das Unglaubliche.
Diese Episode entstand mit freundlicher Genehmigung von Rainer Holbe, der die unglaublichen Geschichten zuerst erzählt hat.